Der St. Galler Marketing Podcast.
Dirty Deeds Done Well hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Done Well Ranking schafft ultimativ Klarheit, hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt. Heute kümmert sich Markus um theoretische Marketingkonzepte, die es nicht braucht, weil sie veraltet sind oder schon immer fragwürdig waren.
Ich habe eine Top 3 mitgebracht. Die Kategorie könnte man umschreiben, was kann weg oder kann das weg? Und hier geht es um Konzepte bzw. theoretische Modelle, auf die wir im Marketing aufbauen. Wir haben im Marketing relativ viele Diskussionen, die basieren auf Schlagwörtern und auf Konzepten, von denen jeder glaubt, dass er sie kennt. Also ein ganz typisches Beispiel, das will ich auch gar nicht ins Ranking aufnehmen, weil ich denke, es ist wirklich so ein Sprachmodell, das hilft. Das ist eine Cash-Cow oder ein Star oder ein Question-Mark. Die haben sich im Marketing eingebürgert oder auch im Management als so Redeinstrumente, wo man dann relativ schnell drüber nickt und sagt, okay, wir denken über dasselbe nach. Nun haben sich aber auch so in den letzten Jahren ein paar eingeschlichen unter diesen Sprachinstrumenten, wie man das auch häufig nennt, denen man ruhig etwas skeptischer gegenüberstehen kann. Und ich habe da eine Top 3 zusammengestellt. Einige kennen das von mir. Ich habe da eine gewisse Leidenschaft für entwickelt, weil mich das an einigen Stellen wirklich wundert, wie schnell man doch bestimmte Konsequenzen zieht aus Modellen und sich gar nicht fragt, ob die überhaupt eine Wirkung zeigen oder überhaupt funktionieren. Auf dem dritten Platz des Ganzen steht mein allerliebstes Thema und das ist das Denken in Generationen X, Y, Z und neuerdings auch Alpha. Warum finde ich dieses Konzept so fragwürdig? Wenn man genauer hinguckt und die empirische Evidenz sucht, ob Generationen sich in grosso modo wirklich in ihrem Verhalten einheitlich anders verhalten als andere, so überhaupt nicht bestätigt werden kann. Das haben zwar schon Menschen in der Antike behauptet, einige sagen, dass große Philosophen sich schon darüber aufgeregt haben, dass die Jugend irgendwie anders tickt als die Erwachsenen. Das Problem dabei ist auch meiner Meinung nach nicht, dass es um Jung und Alt geht, sondern es wird immer wieder ein neues Fass aufgemacht. Also da gibt es eine Generation X. Also wenn ich mich jetzt in die Generation X tue, dann passe ich gar nicht, weil die kommt von Stuart Copeland, die kommt aus den 90er Jahren. Ich war gerade mit dem Studium fertig und er sagte mir, du hast keine Chance, du wirst keine Zukunft haben, du wirst keinen Job finden, du wirst irgendwo nebenbei 3 Jobs haben, du wirst gerne Cherry Coke trinken, deine Lieblingsband ist Nirvana und die musst du gut finden. Und da passt bei mir nun gar nichts drauf. Und alleine diese Introspektion soll nicht heißen, ich bin anders als meine gesamte Generation, sollte nur einfach zu denken geben, ob das Alter wirklich ein Kriterium ist, an dem wir unsere Marketingaktivitäten differenzieren.
Naja, das, was die Generationendenkweise eint, ist ja, dass man sagt, Generationen wachsen unter bestimmten externen Einflüssen auf, die eben so prägsam sind, dass sich eine Generation bestimmte Charakteristika aneignet, die sie eben ihr Leben lang behalten oder auch Konsumvorlieben. Und das ist ja der Unterschied zwischen einer Jugend und einem älteren Teil der Bevölkerung. Und ich finde es schon auch spannend, weil in der Vergangenheit gab es diese Ereignisse schon noch stärker und heute, du hast es gesagt, empirisch ist da überhaupt nichts nachgewiesen, dass es eben diese Ereignisse heute gibt, außer das Einzige, was die Digitalisierung eben anbetrifft. Ich denke, dass früher die Gegensätze zwischen Generationen schon da waren, weil eben krassere Umbrüche waren und auch stärkere Differenzen waren zwischen verschiedenen Alterskohorten. Heute vermischt es sich aber viel, viel mehr, dass bestimmte Lebensstile sich eben über Generationen hinwegziehen und in dem Sinne wird es ja auch viel ungenauer, wenn ich sage, ich fokussiere mich jetzt auf eine bestimmte Generation und nutze nicht die vielfältigen Möglichkeiten des Targetings, um viel, viel spezifischer vorzugehen in der Segmentierung. Deswegen denke ich auch, ist das Konzept mittlerweile obsolet oder hat ausgedient und man sollte sich lieber an anderen Techniken orientieren. Grundsätzlich aber Jugendkulturen zu betrachten, erachte ich schon als sinnvoll.
Ja, eben Subkulturen, Jugendkulturen. Und die gibt es halt in einer Generation mehr als eine Subkultur. Und das ist Markus' berechtigte Hauptkritik an dem Konzept, dass halt einer gesamten Generation einheitliche Verhaltensweisen unterstellt werden, was schlichtweg nicht stimmt. Das heißt ja nicht, dass der Faktor nicht existiert. Der hat Einfluss, bloß der ist weit geringer, als in der allgemeinen Diskussion häufig angenommen oder behauptet wird.
ist zweifellos so, dass die jeweilige Lebenssituation viel mehr Einfluss hat als meine Generation, die halt gewissen kulturellen, politischen Einflüssen etc. ausgesetzt ist. Wenn ich mit 18 Eltern werde, dann beeinflusst das mein Leben massiver als alles andere, was sonst passiert drumherum.
Ich glaube, dass diese Lebensphasen, die sind da, gar keine Frage. Ich glaube halt, dass diese generelle Aussage einfach nur wehtut, weil wir eigentlich auf Stereotypen rumhacken. Und wenn es eine Zeit gibt, wo wir Stereotypen vermeiden sollten, dann ist es die heutige.
Und es ist absurd, das in 15-jährigen Abständen klar zu unterteilen. Ja, ne?
Genau, ja. Grenzen gibt es eh nicht.
Dann kommen wir zu Nummer zwei. Und die Nummer zwei ist eine Formel, die sich hartnäckig in den Köpfen von vielen, vor allen Dingen auch häufig Non-Marketeers hält, aber bei Marketeers genauso immer wieder angenommen wird, dass die AIDA-Formel. Ich habe nachgeguckt und man rechnet inzwischen, dass die um die 150 bis 120 Jahre alt ist und geboren wurde aus zwei verschiedenen Richtungen. Da sind sich die Quellen auch nicht so einig. Ich nenne mal die erste, die ist die Verkaufsquelle, dass also ein Verkäufer versuchen soll, die Aufmerksamkeit des Kunden zu erwerben, dann sein Interesse zu erzeugen und dann ein Bedürfnis, ein Desire zu entfachen, sodass der Kunde dann hinterher die Action zeigt, die dann natürlich im Verkaufsprozess der Verkaufsabschluss sein soll. Eine noch interessantere Variante zur AIDA-Formel gibt es. Französische Restaurants haben ihre Speisekarten nach diesem AIDA-Prinzip entwickelt. Also wenn man sich es genau anguckt, dann gehen die ganz schnell auf Attention. Also die bieten einem verschiedene, erster Gang, zweiter Gang, Hausspezialitäten vom Grill, Empfehlung des Chefs und helfen einem sehr schnell den Appetit, also die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen, dass was interessant sein könnte, eben mit Unterclustern. Das Interesse wird dann geweckt durch die verschiedenen Speisen und vor allen Dingen den Hunger, den man gerade hat. Und damit sind wir schon bei der Desire, ja, ich habe Hunger, ich möchte was Leckeres essen und die Action kommt sofort, Stantepedes, ich wähle auf Basis der Speisekarte aus. Wenn ich jetzt mit meinem Verständnis rangehe, was AIDA bewirken kann, dann ist das für eine Speisekarte eine Bombe. Ja, weil die kannst du wirklich gestalten und du wolltest auf der Basis auch, du hast den gesamten Entscheidungsprozess von der Wahrnehmung bis zur Action quasi auf eine Karte gepackt. Da macht AIDA für mich heute noch Sinn. Wenn wir aber hingehen und AIDA-Formeln benutzen für Awareness-Prozesse, Ausprobierungsprozesse, Kaufentscheidungsprozesse, die vielleicht bei High-Involvement-Gütern über mehrere Wochen, Monate gehen, nehmen wir ein Auto oder dergleichen, dann ist für mich die große Frage, ob das überhaupt abbilden kann, um was es geht. Wenn ich das nur auf eine Anzeige beziehe und sage, wir kriegen nur die Attention und wollen dann im Kopf des Kunden mit der Brand Awareness sein, dann hilft mir das Konzept nicht wirklich weiter. Wenn ich jetzt auch hingehe und mir überlege, was man im Online-Bereich sieht, also wo es um Nudging geht, nur kleine Schritte gehen und dergleichen, dann habe ich das große Gefühl, dass das ein Konzept ist, was man ruhigen Gewissens gerne in die Besenkammer stellen kann.
Klar, ich teile absolut die Kritik und ich würde zu den High-Involvement-Produkten gleichermaßen auch die Low-Involvement-Produkte nennen, wo man eben gleichermaßen nicht die vier Schritte durchläuft. Das ist die eine Kritik, dann auf der anderen Seite die Kritik, dass grundsätzlich Customer Journeys nicht mehr linear verlaufen, sondern Kunden hin und her springen und dass es eben auch völlig außer Acht lässt, dass vielleicht auch noch was nach der Action folgt. Da sehe ich die Kritik. Was ich trotzdem nicht schlecht finde an der AIDA-Formel ist, dass man schon ein Verständnis dafür bekommt, wie Kommunikationsmaßnahmen unterschiedlich wirken und was für unterschiedliche Zielsetzungen sie haben. Und ich finde schon auch, dass man die Formel nutzen kann, um Ziele zu definieren und an bestimmte KPIs zu knüpfen. Und dafür, finde ich, hilft es schon, sich selber bewusst zu sein, dass es eben das Spektrum gibt und das hilft es relativ anschaulich, auch beispielsweise in der Lehre zu kommunizieren, zu übertragen, verständlich zu machen.
Ich stimme dir zu, Hanna. Also AIDA-Formel gehört nicht auf die Liste mit der theoretischen Ansätze, die weg müssen. Definitiv nicht. Was weggehört, ist diese Annahme der Linearität, was du ja auch betont hast, Markus. Aber ansonsten ist es schlichtweg so. Der Awareness-Job ist zu tun, der Interest-Job ist zu tun, der Desire-Job ist zu tun. Und ich habe darüber nachzudenken, dass meine Kunden und Kunden sich auch in irgendeiner Art und Weise verhalten, kaufen, nach dem Kauf weiterempfehlen etc. Das macht Sinn. Das sind im Grunde Jobs, mit denen ich mich auseinandersetzen muss im Marketing. Wichtig ist natürlich schon die Ergänzung. Und das ist das Konzept, was wir aus den 80er Jahren kennen, also der ELM, Elaboration Likelihood Model, der ja eben darauf hinweist, Achtung, wenn nicht High Involvement, dann ist das mit dem Interest und dem Desire nicht so ausgeprägt. Da gilt dann eher ein peripherer Weg der Informationsverarbeitung und nicht der zentrale Weg der Informationsverarbeitung. Das wäre im Grunde die für mich wichtigen Relativierungen, also keine Linearität, und berücksichtigen, dass natürlich in Abhängigkeit von Low-High-Involvement-Kaufsituationen die Relevanz der einzelnen Schritte sehr, sehr stark variieren kann.
Naja, das Modell immer vereinfacht. Ich glaube, das ist richtig und da gebe ich euch recht. Ich möchte es aber nochmal verteidigen. All das, was du gesagt hast, Thorsten, das ist ja eine ganze Disziplin. Und die gesamte Disziplin auf eine Formel zu reduzieren, das ist mir zu einfach. Wenn ich mir angucke, ich nehme jetzt mal den geneigten Geschäftsführer eines Unternehmens, der eine Werbekampagne sieht und der geht da mit AI daran und sagt, das funktioniert hervorragend für mich, dann fehlt genau die Reflexion. Und dann haben wir zwar ein Sprachinstrument, was uns hilft, aber wir müssen den mit einem ganz anderen Prozess unterstützen, den er dann auch nachvollziehen muss, was sich unter den aktuellen Kommunikationsbedingungen auch ergibt.
Ja, aber für mich ist es brauchbares Wissen.
Gut, lassen wir mal so stehen. Ich komme zu meiner Top Nummer 1 und wenn man so zugehört hat, kommt man vielleicht auf dieselbe Idee. Das ist ein Modell, was in den 30er, 40er Jahren im mittleren Westen der Vereinigten Staaten von einem Psychologen entwickelt wurde, auf Basis der Beobachtungen, die er bei seinen eigenen Patienten gemacht hat. Und das ist ein gewisser Herr Maslow gewesen und der hat die Maslow Hierarchy of Needs entwickelt. Eine Idee, die darauf basiert, dass unsere Bedürfnisse in bestimmten Kategorien von sehr, nicht niederen, aber sehr grundlegenden Bedürfnissen auf verschiedenen Ebenen, es sind genau, glaube ich, 5, wenn ich es richtig im Kopf habe, von den Basic Needs, Hunger, Schlaf etc., auf der nächsten Stufe dann vor allen Dingen zu tun haben mit bestimmten Sicherheitsneeds und dann mit Wachstumsneeds bis zu den Ego-Needs auf der obersten Stufe und argumentiert hat, naja, jede Stufe für sich muss erstmal befriedigt sein, bevor man auf die nächsthöhere kommt und daraus abgeleitet hat, dass halt in den Generationen, die er beobachtet hat im Mittleren Westen, sich so eine Struktur ergibt und damit eigentlich ein Modell geschaffen hat, dass wir uns von funktionalen Bedürfnissen in dieser Pyramide immer weiter zu individuellen, subjektiven und auch den sogenannten Wachstumsmotiven, die er dann genannt hat, entwickelt haben. Diese Theorie ist vielfach weiterentwickelt worden, immer wieder umgedeutet worden, in den verschiedensten Branchen angewendet worden, wobei man sich mit den Jahren auch immer mehr darüber im Klaren war, dass das eine ganz spezifische Situation im mittleren Westen der Vereinigten Staaten war zu der Zeit. Also es war die Zeit nach der großen Depression. Es gab viele Menschen, die niedere Bedürfnisse erstmal befriedigen mussten. Er hatte aber auch andere, die sich viel weiterentwickelt hatten. Und dieses Spektrum sonst ist schon sehr stark auf die amerikanische Gesellschaft zugeschnitten war. Man ist sich heute relativ einig darüber und ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass die Idee dahinter, dass man sich also wächst an seinen Motiven und dass die Bedürfnisse sich ändern, sicherlich etwas ist, was eine gute Dynamik auch abbilden kann. Aber die grundsätzlichen Kategorien, die wir dann immer damit so umschreiben, eigentlich sich heute nicht mehr so wiederfinden lassen und vor allem in verschiedenen Kulturkreisen auch ganz anders gelagert sein können. Und damit ist es eigentlich ein Konzept, worüber wir immer drüber reden, dass es eine höhere Individualität gibt und wo wir davon ausgehen, das stimmt für die Gesellschaft oder für die Menschheit auch in verschiedenen Kulturkreisen. Da muss man ganz klar sagen, das hat Herr Maslow so nicht gewollt. Und so weit sollte man ihn dann vielleicht auch nicht interpretieren.
Ich stimme der Kritik zu, dass diese Hierarchie der Bedürfnisse problematisch ist und eben das Springen von Stufe zu Stufe, was dann einem Computerspiel gleicht quasi, das teile ich absolut. Und ich denke auch, dass gerade heute nicht mehr die Selbstverwirklichung für jeden das absolut oberste Ziel ist, sondern viele auch auf ganz anderer Stufe zufrieden sind, wenn wir eben in diesen Hierarchiestufen denken wollen. Und dann auch die Kritik, dass die Beziehungen elementarer Bestandteil von allen Stufen sind und ich die Grundbedürfnisse gar nicht erfüllen kann, wenn ich nicht die soziale Nähe spüre. Also da teile ich die Kritik schon. Wofür ich trotzdem den Ansatz gar nicht schlecht finde, ist, um zu unterscheiden, was für funktionale, emotionale und höher liegende Motive gibt es denn auf Konsumentenseite und wie kann ich sie mit meinen Produkten und meinen Marken erfüllen? Und dafür finde ich es schon sinnvoll.
Also ich bin hier bei Markus. Das ist für mich so ein theoretischer Ansatz, auf den sollten wir eigentlich verzichten. Weil er ist halt fürchterlich eingängig. Ich kenne fast keinen Menschen, der die Maslow-Pyramide nicht kennt und sie ja auch so interpretiert. Erst das eine, dann das andere. Und du hast es auch betont, dass es sehr, sehr von einer westlichen Kultur, also einer individualistischen Kultur geprägt ist. In dem Moment, wo du kollektivistische Orientierungen stärker berücksichtigst, gilt das ja alles nicht. Und das ist ja schon zumindest so, wie die Maslow-Pyramide verwendet wird, auch wenn Maslow selber das vielleicht nur begrenzt so gemeint hat, Kern dieser Pyramide. Der Pyramide merkt man viel mehr an als der AIDA-Formel, dass sie halt 80 Jahre alt ist. Und wir wissen halt heute viel, viel mehr über Bedürfnisse und über Motivationen von Menschen. Und dort gibt es auch eingängige Theorien, andere Theorien, die dann halt doch in An- und Ausführungszeichen bitte wahrer sind als diese Maslow-Pyramide.
Um die drei nochmal in ein Verhältnis zu setzen, die helfen uns, über bestimmte Dinge zu reden und bestimmte Dinge zu diskutieren. Das mag ja gut sein. Und ich habe auch nichts dagegen, mit einem über Generationen zu diskutieren oder eine AIDA nochmal zu debattieren, wenn man dann dahin kommt, dass man die nicht als Gesetzmäßigkeit nimmt, sondern als einen Diskussionspunkt, womit man bestimmte Fragen aufwirft. Und wenn ich jetzt nochmal zu den Maslow'schen Bedürfnispyramide komme, dann führt die uns eigentlich in die Welt ein, die wir in den letzten Jahren immer wieder mit dem Job to be done umschrieben haben. Welchen Job müssen wir für den Kunden tun? Und da hilft natürlich so eine Kategorisierung schon mal. Ist es was, was ich jeden Tag brauche? Ist es etwas, was ihm individuell wichtig ist? Da kommt man dann schon in gewisse Dankensphären. Aber das ist dann eher ein Aufsplitten und ein Auffalten, als es als ein kausales Erklärungsmodell zu nehmen. Und darum geht es mir eigentlich, dass wir nicht hingehen und Kausalitäten annehmen, wo wir gerade im Marketing genau dagegen kämpfen, die eigentlich aufzubrechen.
Ich vermisse in dem Ranking ein weiteres Konzept und das ist der Marketing-Mix, die 4 Ps. Ich sehe auch die großen Vorteile an der Einfachheit dieses Konzepts und an der Eingängigkeit. Ich finde es nur überhaupt nicht mehr praktikabel in der Praxis.
100%iges Ja. Ich glaube, dass das noch eine andere Färbung hat, weil es wirklich kategorisierend ist bis ins Letzte. Also man bedenke, wir hatten vor 20 Jahren schon mal eine geile Diskussion, ist das Internet jetzt ein Kommunikationsinstrument oder ein Vertriebsweg? Also wenn man solche Debatten anfängt, dann überholt sich so eine Kategorisierung schon relativ schnell. Und ich bin da 100% bei dir. Ich hatte sie nicht auf der Liste so richtig, weil mir ging es um so ein paar theoretische Ansätze und für mich ist das ein konzeptioneller Ansatz, weil es gibt auch 7 Ps und dann gibt es 12 Ts und 15 Fs und das sind Kategorisierungen, die meiner Meinung nach nicht mehr so richtig funktionieren.
Ja, ich bin ja der Meinung, der Marketing-Mix ist ein brauchbarer Ansatz, weil er beschreibt sinnvolle Funktionen. Du musst eine Leistung haben, das wäre Product, das eine P. Du musst dir Gedanken über die Gegenleistung machen, das wäre der Price, das zweite P. Du musst dir Gedanken darüber machen, wie du deine Leistung den Kundinnen und Kunden verfügbar machst, das dritte P, Place, Distribution. Und schlussendlich musst du die Kunden und Kunden darüber informieren, das vierte P, Promotion. Und das macht Sinn, von diesen Funktionen auszudenken. Grundsätzlich, im Grunde schon seit Erfindung des Marketing-Mixes, ist dann vieles zu kritisieren. Also zum Beispiel die teilweise Unmöglichkeit, gewisse Subinstrumente einen dieser vier Felder zuzuordnen. Da geht es dann eben um die Funktionsbetrachtung. Welchen Job muss dieses Subinstrument denn tatsächlich im Marketingmix erledigen? Ich halte überhaupt nichts übrigens von 7P oder wie viel Ps auch immer. Es gibt, wenn überhaupt, nur diese 4P. Also für mich eher Top 20, nicht Top 3.
Das war's für heute. Hat Markus recht? Ist Maslows Bedürfnispyramide tatsächlich für die Marketingpraxis das unbrauchbarste theoretische Marketingkonzept? Oder ist es nicht doch die AIDA-Formel oder der gute alte Marketingmix? Oder ist es die Idee, dass die Gen Z so viel anders als die Gen X ist? Falls ihr andere Top-3-Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.